Anstoß, der Fußball-Podcast.
Uneirologe, weißt du, was ein Uneirologe ist?
Nee, jetzt wird der Podcast gleich schon zu Beginn sehr, sehr alt.
Nee, ein Uneirologe ist ein Traumdeuter.
Okay.
Und das, was die können, die Traumdeuter, das kann ich schon lange. Ich diagnostiziere, dass Thomas Tuchel in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Ostalbtraum hatte.
Oh, du willst schon gleich mit dem ganz hohen Niveau rein. Lieber Michael Augustin, auf der anderen Seite, wir zeichnen auch heute nicht in einem Raum auf. Mein Name ist eigentlich ja Fabian Wittke, aber du musst dich heute entscheiden. Ich bin so ein bisschen angeschlagen, seitdem wir zusammen im Stadion waren, habe ich mir so richtig einen aufgesackt. So eine typische Grippe. Ich finde das total schwierig, wenn man selber so rumheult, aber ich habe vor mir hier so ein, hier pass mal auf. Pfefferminztee mit Dattelsirup. Von daher möchte ich den Vorschlag machen, du darfst entscheiden. Bin ich heute für dich der Maximilian Medi-Knight oder bin ich in deinen Augen der Vic Medi Madavikia?
Der Vic Medi Madavikia, okay. Aber wir waren noch am vorletzten Wochenende beim Fußballspiel. Ja. Also wir waren natürlich nicht in VIP-Logen, nee, wie du das sonst gewohnt bist, sondern wir waren nee, in der Gegengrade. Genau. Beim Spiel St. Pauli-Paderborn haben wir ja letzte Folge auch drüber gesprochen.
Stars zum Anfassen.
Und das hatte ich immer noch. Ja. Im Griff, ja, dieses Spiel?
Im Schwitzkasten, möchte ich sogar sagen. Und ich komme und komme nicht raus. Und ich werde hier immer wieder in diese Ecke auf dem Schulhof, wo auch die Fahrradständer stehen, wo die Leute immer hinrotzen und noch so mit Edding verbotene Sachen an die Mauer schreiben. Tacken, hat man früher gesagt. Genau so im Schwitzkasten dieser Erkältung bin ich immer noch unterwegs. Es tut mir leid, wenn ich so klinge, wie ich klinge. Inhaltlich war es ja sowieso nie das Ding, aber ihr habt euch ja immer wieder gefreut auf meine zarte, schöne Stimme. Die kann ich in diesem, hätte ich fast gesagt, in dieser Woche nur nasal präsentieren.
Ja, aber schön, dass du dabei bist. Ja. Gute Besserung. Dankeschön. Und wenn du niesen musst, hau ihn raus. Ja. Also völlig in Ordnung. Auch ausschnauben oder Nase putzen, wie es ja auch heißt, ist erlaubt. Also fühl dich frei. Wir wollen alle, dass es dir besser geht.
Übrigens, und, Auge nur ganz kurz, du hast ja gerade eben gesagt, ich meine, du bist ja nun wahrhaftig, also ich ja auch, aber dich erleben wir ja nun auch noch häufiger jedes Wochenende im Einsatz als Kommentator. Also wenn du mir schon gute Besserung wünschst, dann musst du das eigentlich auch so machen, wie man das als Kommentator gelernt hat.
Wie machen die das denn? Ich weiß das gar nicht.
Also die Kommentatoren werden doch als Floskel immer so diesen Spruch raushauen. Gute Besserung natürlich auch von dieser Stelle.
Ach so, genau, ja. Gruß an die Mannschaft. Gruß an die Mannschaft, genau. Sowas, ja. Ich dachte, jetzt kommt wieder sowas. Gute Besserung wünschst du auch dem FC St. Pauli. Da hätte ich dann natürlich auch noch einen kleinen Konter setzen können. Aber ja, wir reden über die zweite Liga, über St. Pauli, Holstein Kiel, den HSV, wie wir das immer tun. Wir müssen auch über den VfL Bochum sprechen. Und natürlich reden wir auch noch über die Sensation von der Ostalb, über das 3:2 von Heidenheim gegen die Bayern. Aber ganz am Anfang, ganz aktuell, also zumindest in meiner kleinen Welt, in meiner Bubble aktuell, ich würde dich und euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, mit in meinen Alltag nehmen. Eine Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat, habe ich heute erlebt. Die würde ich am Anfang gleich mal zum Besten geben.
Ja, bitte.
Darf ich das mal eben? Hat jetzt nur so auf den zweiten Blick was mit Fußball zu tun. Es geht um Tanken auch. Also nicht um das, was wir vor zwei Wochen gemacht haben, nee, vor einer Woche, sondern Autotanken.
Ja.
Ich war heute mit meinem Auto an einer Tankstelle in Stelling. Du weißt, wo Stelling
ist. Ja, bis hierhin klingt die Geschichte noch relativ unspektakulär, aber bitte gerne, ja?
Ja, genau. Stelling, für die, die nicht aus Hamburg kommen, ist eine Autobahnanschlussstelle. Stelling ist auch ein oder hat einen S-Bahnhof, eine S-Bahn-Haltestelle.
Ja.
Da steigen immer viele HSV-Fans aus, wenn sie zu Heimspielen ins Volksparkstadion pilgern. Und da in der Nähe ist eine Tankstelle und da habe ich heute getankt. Und dann bin ich auf diese Tankstelle raufgefahren und dann hing da über dem Eingang eine überdimensionale HSV-Fahne mit einer Raute, die war riesengroß. Es war eine Shell-Tankstelle. Und dann tankte ich und dachte so, das können die doch eigentlich gar nicht machen. Ist das erlaubt, dass die hier so parteiisch sind? Ist das in Ordnung? Weiß Shell davon? Und dann guckte ich so und dachte, durch Zufall habe ich an Zapfsäule Nummer 4 getankt. Und dann ist in meinem Kopf ein kleiner frecher Spruch entstanden. Und dann habe ich so mit mir gerungen, wenn ich da reingehe gleich zum Bezahlen, sage ich das oder sage ich das nicht? Und dann haben Engelchen und Teufelchen sich in meinem Kopf gegenübergestanden. Und dann bin ich da reingegangen, 1,88 Euro hat der Liter gekostet. Super, war natürlich super teuer, aber das ist ja an jeder Tankstelle so, an dieser war es auch so. Und dann war da der relativ junge Typ an der Kasse, der Tankstellenmitarbeiter. Und dann waren da noch zwei andere Leute so in Shell-Overalls. Keine Kunden, also drei Mitarbeiter. Und dann bin ich da rein zur Kasse und hab gesagt, einmal die 4 bitte. Platz 4, wie beim HSV, das kann man sich ja gut merken. Und wie war da wohl die Reaktion? Was glaubst du?
Ja, du wurdest natürlich erst einmal ebenfalls, wie ich, von der Erkältung in den Schwitzkasten genommen und dann in die Regale geschmissen, wie in so einer Folge von Die Discounter. Und dann vom Hof geprügelt und dann noch mit Molotow-Cocktails ja sozusagen in Richtung Sonnenuntergang verabschiedet. Oder wie war das?
Mit Karte oder Bar? Bar oder mit Karte? Das war die Reaktion.
Wirklich gar keine Reaktion?
Nee, also der war ganz, ganz, ganz höflich.
Okay.
Ich habe dann noch gefragt, ist das denn mit Shell abgesprochen, dass hier diese riesengroße HSV-Raute vor der Tür hängt? Und dann hat er ganz stolz gesagt, ja, wir sind die einzige offizielle HSV-Shell-Tankstelle in ganz Deutschland. Und dann habe ich gesagt, um den Scherz dann auch so wirklich zu überreizen, hätte ich das gewusst, hätte ich woanders getankt.
Oh Mann.
Und dann war es auch vorbei. Also war...
Da hört man natürlich schon auch ein bisschen Frust raus oder wie man an dieser Stelle vielleicht auch sagen könnte, ein Shell, wer Böses dabei denkt. Aber ich kann dich natürlich auch verstehen, weil wir biegen jetzt ja nun wirklich in der zweiten Liga, nicht nur in der zweiten Liga, sondern in allen Ligen, also Champions League, Bundesliga und natürlich auch zweite League, Wiki League noch nicht, aber auf jeden Fall überall biegen wir auf die Zielgerade ein. Und ich höre da schon so ein bisschen raus, dass die Emotionen ein bisschen hochkochen, dass das Fell vielleicht auch ein bisschen dünner wird, denn am Wochenende haben ja zumindest da oben alle gepunktet, wenn man sogar auch mal Hannover 96 mit einschließt, ja außer der FC St. Pauli.
Hannover 96 hat gegen Schalke ganz schlecht gespielt und am Ende 1:1 gespielt. Ach, du willst mit der Zweitliga anfangen? Ja, das können wir machen.
Ja?
Das können wir gerne machen. Also dann lass uns doch mit Holstein Kiel anfangen und diesem überzeugenden 4:0 in Nürnberg. Der vierte Sieg in Folge, viermal ohne Gegentor, aber auch 78 Minuten in Überzahl. Mhm. Aber ich glaube, auch in den ersten 12 Minuten hat man schon klar erkennen können, also als da noch 11-11 auf dem Platz waren, in welche Richtung das Spiel geht. Kiel ist im Flow. Kiel ist richtig gut drauf. Kiel spielt am Samstag in der Nähe der Shell-Tankstelle mit der HSV-Raute, nämlich im Volksparkstadion beim HSV. Ja, bin gespannt, wie das ausgeht. Und ja, aber du sollst natürlich auch die Möglichkeit kriegen, jetzt Holstein Kiel hier abzufeiern. Das war eine sehr stabile Leistung, also sehr, sehr stark. Kiel ist voll da, würde ich mal sagen. Nur noch 2 Punkte hinter St. Pauli auf Platz 2, 2 Punkte hinter Platz 1.
Ich möchte, glaube ich, aber Holstein Kiel gar nicht so großartig abfeiern, weil zu diesen ganzen Spielen ohne Gegentor und zu den Siegen gehört auch eine andere Wahrheit, und zwar die, dass Holstein Kiel tatsächlich jetzt auch einfach ein bisschen das Spielglück hat. Also wenn man sich mal schaut, man sagt ja auch, ne, Glück des Tüchtigen und so weiter und so fort, oder weiß nicht, wie sagt man immer, Glück ist Können. Aber wenn du dir trotzdem mal die Ergebnisse anschaust und vielleicht auch nochmal in der Retrospektive, wie die Tore zustande gekommen sind, dann läuft ja tatsächlich momentan sehr, sehr viel für Holstein Kiel, auch gegen den Karlsruher SC zu Hause, erinnern wir uns, da hat sich Holstein lange Zeit sehr schwer getan, Luis Holtby schießt dann abgefälscht Tor in Elversberg, ja, okay, das war dann schon souveräner, möchte ich mal sagen. Zu Hause gegen Hansa Rostock, klar, mit einem frühen Tor gestartet, ne? Aber auch da möchte ich sagen, das spielt dir dann halt auch in die Karten. Das sind dann auch alles so Millimeterentscheidungen, abseits oder nicht abseits, in diesem Fall eben nicht abseits. Holstein geht dann in der zweiten Minute schon in Führung. Dann wieder Holtby, Abpraller vor die Füße, Spiel ist entschieden. Und dann bekommst du in der 12. Minute beim 1. FC Nürnberg die Gelegenheit durch die gelb-rote Karte für den Gegner, dass du eben weite Teile des Spiels, um mit Nachspielzeit zu sagen, sogar fast 90 Minuten in Überzahl zu spielen. Das spielt natürlich dann auch Holstein Kiel in die Karten, und dann haben sie natürlich auch die Qualität, das gegen überforderte Nürnberger so zu Ende zu spielen. Am Ende steht da so ein 4:0 und alle sagen so, wow, die sind ja gar nicht mehr zu stoppen. Aber so ist es natürlich am Ende des Tages dann auch nicht. Und deswegen natürlich auch Folgentitel, die es nicht in die Sendung geschafft haben, wenn aus dem Triumphzug die Morlock wird. Also möglicherweise wäre das ja auch eine Idee gewesen im Max-Morlock-Stadion. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Und ich gehe sogar, wenn wir mal so ein bisschen vorausschauen, und da hätte ich übrigens nachher am Ende nach deiner Einschätzung auch noch so eine kleine Prognose von dir. Ich gehe so weit und sage, Holstein Kiel spielt noch 3-mal gegen das obere Regal und 3-mal gegen das untere Regal. Und ich sage, wenn sie gegen das untere Regal 3-mal gewinnen, dann schaffen sie es auch mit dem Aufstieg. Und zwar bedeutet das jetzt zu Hause gegen Osnabrück, dann gegen Wien Wiesbaden, dann gegen Kaiserslautern und eben oberes Regal gegen den HSV, gegen Düsseldorf und am letzten Spieltag gegen Hannover 96. Ich glaube, da wird es gar nicht mal unbedingt so entscheidend sein. Natürlich darf die Konkurrenz auch nicht alles gewinnen, glaube ich aber auch nicht. Aber wie gesagt, ich sehe sogar eher die Herausforderung in den Spielen gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller, weil auch für diese Mannschaften geht es halt tatsächlich auch um ganz, ganz viel. Und gerade auch im Hinblick so Gelder, dritte Liga, TV-Gelder und so weiter und so fort. Da kann das schon mal wehtun. Oder wie hat mit Martin Kind mal gesagt, im Zusammenhang mit dem Abstieg in die zweite Liga, ist ja dann so ähnlich auch mit dem Abstieg in die dritte Liga, hat gesagt, der Abstieg in die zweite Liga ist ein Selbstmord auf Raten oder ein finanzieller Selbstmord auf Raten. Ja. Auch wenn das natürlich ein sehr martialisches Bild ist vor dem Hintergrund, dass er natürlich auch der Präsident von Hannover 96 ist, das mal nebenbei.
Nächster Gegner für Holstein Kiel ist der HSV auswärts. Osnabrück ist auch noch ein Gegner.
Nee, genau, vorher. Also vorher Osnabrück zu Hause und dann auswärts gegen den HSV Abendspiel.
Ach, Mist. Dann habe ich das falsch abgespeichert. Ja klar, der HSV hatte jetzt ja sein Heimspiel gegen Kaiserslautern. Ja. Auch das unterstützt deine These. Also ich habe das Spiel über volle 90 Minuten gesehen. Der HSV hat knapp mit 2-1 gewonnen gegen den Tabellenvorletzten. Etwas glücklich 2-1 gewonnen. Und wenn man nicht vorher die Tabelle gesehen hätte, dann hätte man nicht erkennen können, wer da um den Aufstieg und wer da gegen den Abstieg spielt.
Da möchte ich nur ganz kurz einhaken. Beim HSV ist mir aufgefallen, was hat ganz große Unterhaltung und letztendlich auch der HSV gemeinsam?
Drama?
Nee, wenn du gar nicht mehr damit rechnest, steht auf einmal Raab wieder im Mittelpunkt, ne?
Unfassbar, ja, oder? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da habe ich den Ball aber wunderbar gehalten, weil Elton mir die richtige Ecke gesagt hat. Unfassbar, oder? Also so ungefähr, ne?
Ja, Matteo Raab war vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Stefan Raab, gerade eben in diesem Podcast. Der Ex-Lauterer, der sich jetzt doch den Platz zwischen den Pfosten verdient hat. Also er wird gefühlt von Spiel zu Spiel stärker, hat ja Daniel Heuer-Fernandez verdrängt. Ich wollte noch ein paar Sätze zu St. Pauli sagen. St. Pauli hat ja bei der zweitbesten Rückrundenmannschaft beim KSC 1-2 verloren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand St. Pauli richtig gut. Deutlich besser als bei den bisher einzigen Saisonniederlagen in Magdeburg und auf Schalke. Das Einzige, was ich nicht gut fand, das war die Chancenverwertung. Saliakas, Eggestein, Irvine, Hartl hatten Chancen ohne Ende. Die Stimmung im Stadion, in dem neuen Karlsruher Wildparkstadion, war extrem gut. Aber was ich auch nicht gut fand, das war Michael Bacher, der Schiedsrichter. Und ich habe extra heute nochmal nachgeguckt. Der kommt aus Amarang. Wo ist denn Amarang, habe ich mich gefragt. Ist Amarang vielleicht ein Stadtteil von Karlsruhe? Nein, Amarang ist eine Gemeinde in Bayern, im Chiemgau. Also ich kann von mir, glaube ich, behaupten, dass ich, obwohl ich St. Pauli-Anhänger bin, Spiele des FC St. Pauli trotzdem noch relativ objektiv verfolgen kann und jetzt auch nicht über Schiedsrichter herziehe. Aber das war keine gute Schiedsrichterleistung. Also durch die rosa-rote oder in diesem Fall braun-weiße Brille betrachtet, hätte es sogar 3 Elfmeter für St. Pauli geben können und einen hätte es geben müssen. Und zwar nach dem Foul an Saliakas. Danach entstand der Gegenangriff. Hauke Wahl mit einem Foul und dann gelb-rot für den St. Pauli-Verteidiger. Zu diesem Platzverweis wäre es nie gekommen, wenn der Schiedsrichter Michael Bacher vorher bei der Szene im 16er des KSC mit dem Videoassistenten in Köln kommuniziert hätte. Denn die hätten nur zu einer Entscheidung kommen können, Foul-Elfmeter für St. Pauli. Und ich finde es ja teilweise bedenklich, wie viele gelbe Karten Fabian Hürzeler immer sieht, der St. Pauli-Trainer. Ja. Steht jetzt bei 7 gelben Karten. Einmal wurde er schon gesperrt, bei einer 8. würde er eine weitere Partie gesperrt verpassen. Er sagt immer wieder, ja, er muss seine Emotionen in den Griff kriegen, er muss da an sich arbeiten, aber er arbeitet nicht an sich. Aber in diesem Fall hat er mein absolutes Verständnis oder ich habe absolutes Verständnis für Fabian Hürzeler, der da ausgetickt ist, der sich auch aufgeregt hat, dass Christian Eichner, der KSC-Coach, plötzlich in seiner Coaching-Zone aufgetaucht war. Also diese Schiedsrichterleistung, die war extrem schwach und St. Pauli war, genau wie der KSC, extrem stark, finde ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich St. Pauli von dieser Niederlage irgendwie aus der Ruhe bringen lässt. 1-2 Sätze von mir noch dazu. Nach Niederlagen hat St. Pauli in dieser Saison immer das nächste Spiel gewonnen. Das war nach der Pleite in Magdeburg so, das war nach der Pleite auf Schalke so, das war selbst nach dem Pokal aus dem Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf so.
Ja, und als ich dir am Samstagabend nach Abpfiff dieses Spiels gesagt habe, in so einer Mischung aus Angeschlagenheit auf obgleich meiner Erkältung, Siegestrunkenheit und vielleicht auch ein bisschen Häme, ob ihr jetzt schon den Atem, also damit meinte ich jetzt St. Pauli, den Atem von Holstein Kiel spürt, habe ich gemerkt, das war jetzt noch nicht so weit für die ersten Gags. Und als ich das dann auch wieder habe, etwas runterkühlen lassen oder als ich diese Suppe quasi dann vom Herd genommen habe und der Dampf, der dann aufstieg, erstmal so ein bisschen mir die Sicht vernebelte, um dann sich dann auch langsam wieder zu legen, muss ich auch zu der Erkenntnis kommen, dass das vielleicht ja wiederum das Gegenteil von dem war, was ich vorher zu Holstein Kiel gesagt habe, dass St. Pauli, obwohl sie sehr, sehr stark gespielt haben, gegen einen sehr, sehr starken Gegner, tatsächlich auch ein bisschen das Spiel Pech hatten. Und zu dem Spiel Pech gehören eben auch manchmal Fehlentscheidungen dazu. Und ich finde, bei all dieser Diskussion, die wir ja ganz generell manchmal aufhängen, wie viel reicht für einen Elfmeter, ja, nein. Aber wenn wir irgendwie versuchen, da so einen Mittelwert oder so eine Linie zu ziehen, dann ist das einfach auch ein klarer Elfmeter, weil er eben dem St. Pauli-Spieler da auf den Fuß tritt. Und genau wie du sagst, dann kommt die anschließende gelb-rote Karte nicht zustande. Dann gibt es den Elfmeter für St. Pauli. Man weiß nicht, ob da reingeht, aber eben trotzdem eine ganz, ganz andere und spielentscheidende Situation. Was ich in dem Zusammenhang auch noch ganz erfrischend fand, Hauke Wahl, der Kapitän des FC St. Pauli, war danach noch im Interview.
Nee, Kapitän ist er nicht. Er war Kapitän bei Holstein Kiel.
Ach, ist er gar nicht Kapitän?
Kapitän ist Jackson Irvine.
Ah ja, stimmt. Der hat auch ein Kopfballtor erzielt.
Oder Marcel Hartl in Abwesenheit von Irvine.
Nee, genau, aber dann sagen wir mal Abwehrchef. Das kann man vielleicht gelten lassen. Oder wie heißt er?
Ja, das ist Erik Smith.
Okay.
Aber der war nicht dabei.
Sagen wir Bruder von Morten Wahl, der bei Eichede spielt.
Oder wir sagen Ex-Ingolstädter oder ja, Ex-Kieler.
Ja, okay, genau, okay. Ihr wisst, wen wir meinen, können wir auch sagen. Der mit der großen Schwanzflosse, mit der Fontäne auf dem Rücken und dem breiten Maul, das ist Hauke Wahl. Nein, auf jeden Fall, genau, und der hat dann eben nicht so ein breites Maul im Interview des Senders Sky gehabt. Und zwar hat er, fand ich, so sehr, sehr ehrlich geantwortet. Wir kennen zwar diese Interviews, wo man sagt so, ja, ich will nichts sagen, ich bin jetzt so emotional und so weiter und so fort. Und man lästert und schimpft nur gegen und auf den Schiedsrichter. Und er war da eigentlich wirklich so ganz geradeaus und hat gesagt so, er ist jetzt irgendwie emotional und er möchte da jetzt einfach nichts dazu sagen. Und auf der anderen Seite weiß er auch, wir wollen irgendwie immer mündige Spieler, gerade auch in Interviews. Und er möchte auch eigentlich einer sein. Aber er meinte so, das, was er dann jetzt eben von sich geben würde, würde wahrscheinlich auch keiner vertragen. Also sinngemäß zu viele mündige Spieler wird man dann eben auch nicht ertragen, beziehungsweise in dieser Range nach ganz oben hin auch nicht aushalten. Und das fand ich sehr, sehr ehrlich, weil er danach dann auch nicht unbedingt das Interview abgebrochen hat, sondern eben auch noch auf die weiteren Fragen eingegangen ist. Und das fand ich, das war, ja, wie gesagt, habe ich jetzt schon zwei, dreimal gesagt, sehr ehrlich, sehr transparent, auch im Hinblick auf seine eigene Gefühlswelt. Und ja, damit natürlich auch resultierend die Frage, du hast es gerade eben schon beantwortet, also du glaubst nicht, dass das den FC St. Pauli beeinflusst oder dass die Köpfe jetzt oft mal angehen und man irgendwie denkt, okay, die Konkurrenz, die hat jetzt gewonnen, Düsseldorf, HSV, Holstein, die drücken jetzt ordentlich von hinten.
Nee, glaube ich nicht, weil St. Pauli wirklich stark gespielt hat. Ja. Also der KSC ja genauso, es war ein unfassbar intensives, gutes, attraktives Zweitligaspiel. Und der nächste Gegner ist Elversberg zu Hause. Da werde ich am Sonntag Reporter sein. Und ich glaube, da wird sich St. Pauli dann wieder rehabilitieren und auch dann so spielen, wie man das in den Wochen vorher gesehen hat. Beim KSC, es gibt ja immer so Mannschaften, St. Pauli ist ja auch eine dieser Mannschaften, Fortuna Düsseldorf ebenfalls, die eine gute Rückserie spielen und dann den Schwung so mit in die kommende Saison nehmen und dann Aufstiegsaspiranten werden. Beim KSC habe ich genau das Gefühl oder hätte ich das Gefühl, wenn nicht Igor Matanovic und Paul Nebel nur ausgeliehen wären. Matanovic gehört ja eigentlich Eintracht Frankfurt, der Ex-St. Paulianer, und Paul Nebel, der unwahrscheinlich stark war, gehört zu Mainz 05. Und das sind dann wahrscheinlich zwei Spieler, die Karlsruhe nach der Saison nicht halten wird. Ansonsten würde ich jetzt schon mal die Prognose wagen, ey, die sind so gut, die werden in der kommenden Saison eine tolle Serie spielen. Aber ja, wenn die beiden Spieler weggehen, wird das dann halt schwierig. Das wollte ich noch loswerden, weil den KSC fand ich auch extrem stark.
Kann ich nachvollziehen. Ich hatte so eine steile These für mich so im Hinterkopf abgespeichert, Also wenn jetzt die Konkurrenz, und damit meine ich jetzt die Konkurrenz unterhalb oder rund um die Aufstiegsrelegationsplätze, den Aufstiegsrelegationsplatz, also damit meine ich jetzt Düsseldorf, Hannover 96 und den HSV, also wenn die jetzt nicht alle eben nicht mindestens gepunktet hätten, respektive ja auch gewonnen haben, hätte ich gedacht, so dass auch Hertha BSC noch einiges zuzutrauen ist, dass die möglicherweise jetzt auch nochmal so einen Zielspurt hinlegen und vielleicht jetzt aus den verbleibenden 6 Spielen noch 5 gewinnen und dann plötzlich auch auf Rang 3 stehen. Also würde ich denen irgendwie auch zutrauen, weil sie eben auch in Fahrt kommen und weil sie ja, wie wir auch wissen, einen sehr guten Kader haben und ein Trainer, der nicht immer seriös nach außen rüberkommt, um nicht zu sagen, auch teilweise sehr unprofessionell agiert. Damit meine ich jetzt die Pressekonferenz, kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Aber
nee, sag jetzt das passt ja gut.
Ja. Aber du kannst ja auch gleich nochmal was zu dieser These sagen. Aber genau, wie hast du das erlebt? Also ich fand das extrem, ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, unprofessionell. Vergangene Woche, Spieltags-PK, hat ein Kollege, vom Kicker war der, ne? Der Kollege war ja, vom Kicker. Und hatte da einfach eine ganz normale Spieltagsfrage gestellt und ist so ein bisschen auf die Situation bei Hertha BSC eingegangen. Und Pal Dardai hat sich dann persönlich darüber beschwert, dass er wohl in der Vergangenheit irgendwie negativ über Hertha BSC berichtet habe und hat ihn quasi so abbügeln wollen. Und nachdem dann der Kollege vom Kicker noch einmal seine Frage wiederholte, hat dann Pal Dardai diese Pressekonferenz abgebrochen und ist dann wütend, stapfend, mit gesenktem Kopfe vom Podest marschiert und hat Fabian Rehse und die, ich nehme an, Medien oder
Vera Krings.
Ja, die Pressesprecherin von Hertha BSC da oben sitzen lassen.
Ja, genau, abgebrochen hatte sie nicht, er ist aufgestanden, ne? Die saßen dann da. Also er hatte den Kicker-Kollegen auf dem Kicker, kann man sagen. Kicker auf dem Kicker. Ja, also das ist total dünnhäutig. Ja. Also ich habe logischerweise die Artikel vorher nicht gelesen über Hertha BSC oder nicht alle. Es gab wohl mal Kritik an Pal Dardai, an seiner Spielweise, an seinem System. Man darf ja auch nicht vergessen, Hertha BSC ist jetzt nicht da, wo St. Pauli, Kiel, Düsseldorf oder der HSV stehen, so in unmittelbarer Schlagweite zu den direkten Aufstiegsplätzen. Deswegen ist Kritik angebracht und das ist maximal unprofessionell. Also finde ich ja schon fast kindisch und kleinkariert, wie er sich da verhalten hat.
Man könnte sagen, Pal ist nicht da, Dai, und der Benz wechselt in die VW-Stadt, ne?
Sein Sohn zum VfL Wolfsburg, genau. Wechselt er zu einem Erstligisten oder zu einem Zweitligisten? Ach, das wollen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass. Wir reden ja auch über Bochum noch und somit auch indirekt über den Abstiegskampf in der ersten Liga. Aber um nochmal diese Szene vor der PK des Hertha-Spiels gegen Paderborn aufzugreifen, also ich fand das höchst unprofessionell und ich hätte mich nicht gewundert, wenn der jetzt irgendwie danach rausgeflogen wäre, weil das ist ja auch für die Außenstellung des Clubs, die Außendarstellung des Clubs nicht gut. Und wenn man vielleicht auch den Trainer nicht mehr ganz so mag und nicht mehr zu 100% von dem Trainer überzeugt ist und hinter ihm steht, dann wäre das ja ein Schlupfloch gewesen, durch das die Verantwortlichen von Hertha BSC hätten gehen können. Aber gut, dann hat Hertha am Freitag in Paderborn 3-2 gewonnen und dann ist jetzt ja alles, ich will nicht sagen in Ordnung, aber vielleicht wieder ein bisschen weniger schlimm.
Weniger schlimm trifft es ganz gut. Ich will es jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Ich will vor allen Dingen auch nicht alle Vereine sowieso nicht über einen Kamm scheren. Trotzdem muss man, finde ich, ganz generell sagen, so nehme ich es zumindest wahr, total subjektiv, dass durch diese ganzen Vereins-TVs und dadurch, dass mittlerweile teilweise die Medienabteilung der jeweiligen Vereine, erste, zweite, dritte Liga, natürlich nach oben hin größer werdend, teilweise sogar eben mächtiger sind als vereinzelte Zeitungsredaktionen im Speziellen für den Verein zuständig, dass eben dieser Journalismus falsch wahrgenommen wird oder möglicherweise falsch gedeutet wird oder umgedeutet wird. Also damit will ich sagen, dass die Vereine das immer weniger kennen, sich mit kritischen Fragen auseinanderzusetzen, sondern immer häufiger davon ausgehen, dass man vielleicht auch einfach dazu da ist, um das, was man sieht oder was vielleicht sowieso auch alle sehen in Trainingslagern, während des Trainings oder auf Pressekonferenzen und eben im Hinblick auf die Spiele, dass es nur darum geht, dass man eine entweder Ergebnisberichterstattung oder ja, so war die Woche bei Hertha BSC, und dass man es eben verlernt, auch mal kritische Fragen A auszuhalten und B, ihnen auch entsprechend Paroli zu bieten beziehungsweise eine Antwort zu geben. Und ich meine, das ist doch völlig normal. Das ist doch eigentlich ganz normaler Journalismus, wenn jemand eine kritische Frage stellt, und das ist doch ganz normaler Alltag, auch gerade in einer Stadt wie Berlin, dass du vielleicht mal die Zeitung aufschlägst, wenn du bei einem Zweitligisten der Hertha BSC heißt und dass dir vielleicht auch mal ein Artikel nicht gefällt. Also das ist doch wirklich das Normalste der Welt. Und ich, wie du auch gesagt hast, kenne den Artikel nicht. Und selbst wenn er vielleicht inhaltlich auch hätte anders ausgelegt werden können, aber da musst du doch drüber stehen.
Ja, definitiv. Und ich meine, Pal Dardai ist seit Ewigkeiten bei Hertha BSC. Ich nehme mal an, dass der Kicker-Kollege auch schon seit längerem über Hertha BSC berichtet. Das ist jetzt einfach mal eine These, die ich aufstelle. Ich stecke da jetzt nicht so drin in dieser Berliner Medienwelt. Und ja, ich behaupte es einfach mal. Und vielleicht ist da auch irgendwas schon länger im Argen zwischen den beiden. Vielleicht haben die irgendwas am Laufen. Vielleicht hat Dardai den schon länger auf dem Kicker. Ich weiß es nicht, aber normalerweise reagiert man ja nicht so.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Oder der letzte Rotwein war schlecht, aber das darf man jetzt auch nicht sagen. Habe ich auch nicht gesagt. Habe ich nur gedacht.
Hast du gar nicht gesagt, ja. Nein. Wir arbeiten uns jetzt schon sehr lange an der zweiten Liga ab, weil wir ein zweitklassiger Podcast haben, aber natürlich auch, weil wir ein zweitklassiger Podcast sind, aber natürlich auch, weil wir die zweite Liga erstklassig lieb haben. Aber wir müssen natürlich auch über die Bayern reden. Also vielleicht nicht zu sehr über das Champions League Spiel morgen, Viertelfinal-Hinspiel, Dienstagabend beim FC Arsenal. Heute ist Montag, 8. April. Und zwar deshalb nicht so sehr, weil wir natürlich nicht wissen, wann ihr diese Folge hört. Aber wir können natürlich über das reden, was da am vergangenen Wochenende auf der Ostalb in Heidenheim passiert ist. 2-0 geführt, 2-3 verloren. Und am Ende erlebe ich wieder, wie zuletzt häufiger in der Vergangenheit, einen Trainer namens Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz, die ich in Auszügen gesehen habe, der inzwischen so eine Distanz zur Mannschaft aufgebaut hat, wie sie Darmstadt 98 zur Champions League-Teilnahme hat. Also als hätte der mit all dem gar nichts zu tun.
Ja, nehme ich auch wahr. Also wenn man nicht wüsste, dass es wirklich Thomas Tuchel ist, dann hätte man immer so das Gefühl, dass es, ich weiß jetzt nicht, ob es Matze Knob sein muss oder wer auch immer, also auf jeden Fall, dass so eine Karikatur Thomas Tuchel noch so ein bisschen überspitzter schreibt und die Gags noch ein bisschen rausgefeilter sieht. Und ich, in diesem Fall sind es ja keine Gags, sondern eben Verhaltensweisen. Und also was ja auf jeden Fall, wenn man es ganz einfach runterbricht, zu sehen ist, dass die Mannschaft und Thomas Tuchel nun wirklich gar keinen Weg mehr gemeinsam gehen. Und deswegen, ich hatte es in der letzten Woche ja auch schon angesprochen, war meine Frage so, ja, macht das vielleicht doch noch Sinn, sich vorher von Thomas Tuchel zu trennen oder ihn freizustellen? Und auf der anderen Seite kann ich auch deinen Gedanken dazu nochmal nachvollziehen, dass du sagst, okay, aber die Mannschaft wird jetzt auch in der Champions League gegen den FC Arsenal auch nicht für Thomas Tuchel spielen, sondern für das eigene Wohl. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch natürlich auf der anderen Seite für alle Nicht-Bayern-Fans sehr, sehr unterhaltsam, ne? Dann hast du natürlich irgendwie auch die Häme. Aber ja, es ist halt irgendwie das Bayern 2024. Und vor allen Dingen muss man ja auch ganz ehrlich sagen, durch diese Bayer-Dominanz, dürfen wir auch nicht vergessen, die können jetzt am Wochenende Meister werden, ne, gegen Werder Bremen, irgendwie auch gefühlt kein Ende in Sicht. Weil wenn ich da jetzt irgendwie so lese, dass Thomas Helmer Lothar Matthäus als Nachfolger ins Gespräch bringt und keine Ahnung was, Max Eberl irgendwie immer noch kein Stück weiter ist und jetzt auch im Hinblick zu Julian Nagelsmann gesagt hat, ja, Rudi Völler wird das Ding wahrscheinlich schon irgendwie drehen, also mit der Vertragsverlängerung. Ja, sieht halt nicht unbedingt danach aus, als kämen die Bayern wie gewohnt nach der ersten Beule in der Tür wieder zurück.
Ja, schlechter Tag für die Bayern. Rudi Völler hat seinen Vertrag als DFB-Sportdirektor bis 2026, bis nach der WM verlängert, beziehungsweise der DFB hat mit ihm verlängert. Natürlich wird es in Völlers Interesse sein, Nagelsmann zu halten, aber keine Ahnung, was Nagelsmann vorhat. Ich sehe ihn eher als Vereinstrainer und nicht als Trainer einer Nationalmannschaft. Das haben wir ja auch vor ein, zwei Wochen schon etwas ausführlicher erläutert. Bei Thomas Tuchel kommt noch dazu, der ist jetzt gegen Köln am Wochenende wegen seiner vierten gelben Karte gesperrt, weil er genauso genauso wenig wie Hürzeler bei St. Pauli seine Emotionen im Griff hatte. Und Max Eberl hast du auch angesprochen. Ich habe dann abends das ZDF-Sportstudio gesehen. Da gab es ein Interview mit Eberl, der ja auch erst seit März offiziell Sportvorstand ist beim FC Bayern. Der hat mehr Mannhaftigkeit von seiner Mannschaft gefordert. Und dann gab es nochmal die Frage des Interviewers. Und sagen Sie mal, was macht die Trainersuche? Und dann hat Eberl gesagt, wortwörtlich, das interessiert mich gerade ein Scheißdreck.
Ja, ja.
Also auch der ist natürlich gerade völlig, ich will nicht sagen überfordert, aber überrascht.
Ja. Ne?
Also der muss jetzt einen neuen Trainer finden für den FC Bayern. Xabi Alonso, das weiß er jetzt seit einer guten Woche, wird es nicht. Julian Nagelsmann wird es vielleicht. Und die Mannschaft, die wird keine mehr, die Thomas Tuchel bedingungslos folgt. Es gibt ein ganz dünnes Band, das den Trainer und sein Team noch zusammenhält. Und das ist eben die Champions League. Und da gibt es ja tatsächlich die Chance, auch wenn es gerade ein bisschen komisch klingt, dass die Bayern den FC Arsenal, den aktuellen Tabellenführer der Premier League, rausschmeißen. Arsenal hat am Wochenende 3-0 in Brighton gewonnen, ist jetzt punktgleich mit Liverpool vorne, dritter Man City, ein Punkt weniger. Also das ist ein richtiger Dreikampf.
Ja.
Wir haben uns in der Bundesliga ja immer über Langeweile beklagt. Aber jetzt ist es wieder langweilig im Titelrennen, nur ganz anders, als wir es erwartet hätten. Bayer Leverkusen führt mit 16 Punkten Vorsprung und kann Meister werden. Und zwar Sonntag, du hast es gesagt, Meister bereits am 29. Spieltag bei einem Heimsieg gegen Werder. Oder eben, wenn Leverkusen gegen Bremen einen Punkt holt und die Bayern gegen Köln und Stuttgart gegen Frankfurt nicht gewinnen. Oder wenn die Bayern gegen Köln verlieren und Stuttgart gegen Frankfurt ebenfalls verliert.
Ja. Ja, das hat uns ja auch schon am Wochenende, wir hatten ja so ein bisschen hin und her getickert, zu unterschiedlichen, auch möglichen Titeln gebracht. Also das ist, der Folgentitel ist sozusagen das einzige Titelchen, was der FC Bayern München auf Bundesliga-Ebene noch gewinnen kann. Also wenn zum Beispiel Heidenheim den Bayern einen Kleindienst erweist oder wenn, was hast du noch gesagt, Tim, Dienst nach...
Wenn Heidenheim Kleindienst nach Vorschrift macht.
Ja, zum Beispiel, sowas, ja. Auf jeden Fall.
Oder irgendwas mit Feier 04 Leverkusen. Für mich ist es ja nur noch Feier 04 Leverkusen. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, die hat Michael Schanze in meiner Kindheit jeden Samstag gestellt. 1, 2 oder 3 Titel. Was glaubst du, wie viele wären es am Ende bei Feier 04 Leverkusen?
Feier 04 Leverkusen? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also 2 werden, ich sag 2.
Gut, und du musst auch gar nicht begründen, welche du meinst, die Meisterschaft und genau. Der DFB-Pokal.
Sie holen den DFB-Pokal und die Europa League.
Genau. Naja, in der Europa League spielt Leverkusen im Viertelfinale gegen West Ham United.
Ja.
Und dann ist ja auch schon, oder wäre ja klar, wie es im Halbfinale weiterginge, gegen ein italienisches Team, entweder der AC Mailand oder AS Rom. Und die anderen Viertelfinals sind, klar, Mailand-Rom dann, und aber auch Liverpool gegen Bergamo. Liverpool mit Jürgen Klopp auf Abschiedstournee, für mich trotzdem der Favorit in diesem Wettbewerb. Und dann spielt noch Benfica gegen Marseille.
Ja.
Also ich glaube auch 2 Titel. Ich glaube, die Europa League, das haut nicht mehr hin.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also wie weit dieses Team auch international ist. Also bislang waren sie da ja genauso souverän wie in allen anderen Wettbewerben auch, aber ja.
Naja, aber du warst ja da gegen Karabakh-Akdam. War das souverän, also in der Nachspielzeit dann so ein Spiel noch an sich zu reißen? Nee, souverän war es nicht, aber Leverkusen hat jetzt 41 Pflichtspiele bestritten und keins davon verloren. Das ist natürlich eine Megaserie, aber die Gegner wären stärker. Zwar nicht in der Bundesliga, aber in der Europa League.
Aber sie können natürlich jetzt auch noch ihr Boniface zeigen, ne? Also das heißt, Victor Boniface ist jetzt auch wieder da und ja, wenn der zu alter Stärke findet, schick, Boniface, haben schon eine geile Truppe, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und vor allen Dingen auch Jonathan Tah spielt eine überragende Saison. Xhaka sowieso, Wirtz, Grimaldo, Frimpong, mega. Ja, ist schon besser als gut.
Ja, definitiv. Gut, Leverkusen wird am 29. Spieltag Meister. Das ist meine Prognose, denn ich glaube, Leverkusen wird am Sonntag gegen Werder Bremen gewinnen. Und dann gibt's am Sonntagnachmittag eine spontan Meisterparty in Leverkusen. Ich war 2-mal über Nacht in Leverkusen. Beide Besucher hatten mit einem Heimspiel von Bayer Leverkusen zu tun. Ich weiß nicht, wie man da feiert und wo man da feiert, aber ich würde mal behaupten, die feiern in Düsseldorf, oder? Da wohnen ja die meisten Spieler.
Ja, gute Frage. Oder, also ich war auch mal in der Innenstadt von Bayer Leverkusen.
Sehr trist, ne?
Ja, kann man so sagen. Also fühlt sich ungefähr so an, als hätte man so eine Überdosis Aspirin genommen, also mit so einem Schlafmittel drin. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber ich habe neulich mal mit einem Kumpel diskutiert. Du kannst dich doch noch daran erinnern, als Werder 2004, also vor 20 Jahren, deutscher Meister wurde, am Ende ja auch Doublesieger wurde. Und
ja, klar.
Eine Situation, die wirklich sicherlich auch so aus der Zeit gefallen ist, beziehungsweise die ich mir in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellen kann. Kannst du dich noch daran erinnern? Werder wurde ja damals in München Meister. Ne? Die ganzen Tore, die haben wir vielleicht sogar noch im Kopf. Mit Ailton und Klasnic und Miku. Zumindest für Werder, Römer Kai für die Bayern. Und dann kamen sie ja wieder. Thomas Schaaf, Camcorder und so weiter und so fort. Die große Meisterfeier. Und ich würde mal behaupten, also da war auf jeden Fall noch relativ viel Restpromille im darauffolgenden Spiel. Das meine ich, das war das gegen Bayer Leverkusen. Mit im Spiel, mit im Einsatz bei den Werder Profis. Und die kamen da noch mit bunten Haaren. Die hatten sich da teilweise rot, grün, gelb, Tim Borowski sehe ich da noch vor meinen Augen, die Haare gefärbt. Und also wo man wirklich sagen muss, und ich glaube danach haben sie dann, also ich glaube 2-6 gegen Leverkusen verloren und im Anschluss noch irgendwie gegen Rostock auch noch verloren. Und so ein Szenario ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr möglich, oder? Also, dass der Bayer Leverkusen jetzt, also natürlich werden die auch wahrscheinlich einen trinken, aber dass die dann quasi so den Spielbetrieb vielleicht auch ein bisschen herschenken, ich glaube, das wird es nicht mehr geben.
Ja, ich glaube auch Xabi Alonso tickt nicht so, dass er genau das jetzt zulassen würde, wobei der, glaube ich, sehr nahbar ist und ja auch aufgrund seines Alters gar nicht so weit von der Mannschaft entfernt ist und weil aufgrund seiner Erfolge auch die Spieler zu ihm aufschauen. Ich glaube auch, dass sowas zumindest in den ersten beiden Ligen nicht mehr so oft vorkommt.
Was sie übrigens da
zumal Leverkusen ja noch dann weitere Spiele, Finalspiele haben könnte, also zumindest ein weiteres. Gut, das war bei Werder auch so.
Ja.
Werder hat in der Saison ja noch gegen Alemannia Aachen vor 20 Jahren das Pokalfinale gewonnen. Aber ich glaube, ja, wir werden da vielleicht ein paar neue Frisuren sehen, aber die werden jetzt nicht tagelang durchfeiern.
Also
neue Frisuren sieht man ja quasi jede Woche bei Fußballern. Also der moderne Profifußballer ist, glaube ich, jede Woche beim Friseur. Meistens freitags, wenn das Spiel am Samstag stattfindet oder am Sonntag.
Zwei Sachen noch dazu. Das eine, Xabi Alonso, habe ich auch neulich gelesen. Das hatte ein Spieler aus dem Leverkusen-Kader gesagt. Es ist nicht selten, dass er auch in den Trainingsspielen mitmacht und auch nicht selten, dass er das entscheidende Tor schießt. Also der scheint immer noch richtig fit zu sein. Man sieht es ihm ja auch an. Und das andere ist, du hast gerade eben Alemannia Aachen angesprochen, so mit knapp 30.000 in der Regionalliga auch ziemlich fett, ne?
Ja, absolut. Also die lechzen danach, dass sie wieder in die dritte Liga zurückkehren, so wie das ja auch dann vor 2 Jahren Rot-Weiß Essen gelungen ist. Also die Regionalliga West, da tummeln sich ja so viele Traditionsvereine. Da ist noch der Wuppertaler SV dabei. Selbst der erste FC Bocholt hat dann noch um den Aufstieg mitgespielt bis vor ein paar Wochen. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz toll, überhaupt die Dichte an großen oder ehemals großen Clubs in NRW. Da kann man an einem Wochenende, wenn man gut strukturiert ist, locker 5-6 Fußballspiele vor mehr als 10.000 Zuschauern sehen.
Ja.
Bochum gehört auch zu NRW. Wir müssen noch über Bochum reden. VfL Bochum.
Genau, die haben sich vom Trainer getrennt, obwohl sie nicht mal Letzter waren, oder?
Nee, 15. Ne? Ja. Aber nur noch mit 3 Punkten Vorsprung vor Mainz 05 auf Rang 16. Und Bochum hatte Mitte Februar, erinnerst du dich, jetzt kann man sagen, okay, das haben andere auch geschafft, die Bayern geschlagen. Ja. Sensationell. 3-2 gegen die Bayern gewonnen. Damals Mitte Februar war der VfL Tabellenelfter. Ja, und das war so das gesicherte Mittelfeld. Da hatte man den Eindruck, nee, mit dem Abstieg haben die nichts mehr zu tun. Ne? Aber dann haben sie zuletzt 5-mal verloren, also 5 der letzten 6 Spiele verloren, immer wieder Führung verspielt und natürlich auch am vergangenen Wochenende maximal unglücklich beim 1. FC Köln verloren. Bis in die 90. Minute und darüber hinaus 1-0 geführt. Am Ende durch 2 späte Gegentreffer in der Nachspielzeit 1-2 verloren. Ja, und das ist so ein Wirkungstreffer, sagt man, glaube ich, so schön. Ne? So ein K.O. mit Spätfolgen oder mit Langzeitfolgen könnte das sein.
Ja.
Und der hat auch dazu geführt, dass Thomas Letsch entlassen worden ist.
Hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass da Risse entstanden seien zwischen, also nicht Marcel Risse, sondern zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Und ich vor allen Dingen auch nicht das Gefühl hatte, dass Bochum jetzt so mega unterperformt, sondern ich habe so das Gefühl, dass Bochum in diesem Jahr alles daran setzen muss, um vielleicht mal wieder ein bisschen zu überperformen, also um stärker zu spielen, als es der Kader eigentlich hergibt, weil man nur so den Klassenerhalt sichern kann. Und ich meine, ja, natürlich haben sie sehr unglücklich beim 1. FC Köln verloren, aber sie haben es ja dem 1. FC Köln auch sehr, sehr lange sehr, sehr schwer gemacht. Also von daher würde ich sagen, ja, also ich bin da aber auf der anderen Seite beim VfB Bochum auch nicht so dicht dran, als dass ich das jetzt beurteilen könnte. Aber
naja, aber du kannst ja beurteilen, wie die anderen so spielen. Du entscheidest ja als sportlich Verantwortlicher, klar, aufgrund der eigenen Entwicklung, aufgrund der jüngsten Ergebnisse, aber du guckst dir auch den Trend der Konkurrenz an. Mainz punktet jetzt doch einigermaßen stabil, ist wie gesagt nur noch 3 Punkte hinter Rang 15, hinter Bochum zurück und Köln auch nur 4 Punkte. Und mal ganz im Ernst, vor ein paar Wochen hätten doch alle gedacht, Darmstadt ist ja schon gar nicht mehr dabei, dass es nur noch darum geht im Abstiegskampf, wer wird 16er, der FC oder Mainz 05. Jetzt ist der VfL Bochum dabei, jetzt ist der VfL Wolfsburg dabei, der auch nur noch 5 Punkte von dem Relegationsplatz entfernt liegt und auch nach dem Trainerwechsel relativ schnell die erste Niederlage kassiert hat. Spiel 2 unter Ralf Hasenhüttl und dann war das ja gestern auch extrem schwach gegen Gladbach, gegen keine formstarke Mannschaft. Borussia Mönchengladbach 1:3 verloren. Ja. Und ich glaube, das werden die Verantwortlichen des VfL Bochum auch mit einbezogen haben in ihre Entscheidung. Und was Letsch ja auch vorgeworfen wird, sind teilweise so komische Wechsel. Kevin Stöger, einer der besten Bochumer Offensivspieler, wurde ausgewechselt da in Köln. Den hat er einen Verteidiger gebracht und er hat sich ja auch oftmals schon, das ehrt ihn, vor Kameras gestellt oder hat Interviews zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ich hätte das Spiel irgendwie vercoacht, um sich so im Prinzip vor der Mannschaft aufzubauen, um die Spieler in Schutz zu nehmen. Aber vielleicht hat er sich tatsächlich ein paar Mal vercoacht und auch das mag eine Rolle gespielt haben. Und jetzt gibt es ja zwei Favoriten. Stefan Kunz, der eine Bochumer Vergangenheit hat, der große Erfolge hatte mit der U21, mit der deutschen U21, zuletzt türkischer Nationaltrainer war. Und noch ein Stöger, nicht Kevin, sondern Peter Stöger. Und der kristallisiert sich wohl als Favorit gerade heraus. Peter Stöger, der Österreicher, der gerade bei Admira Wacker Mödling in Österreich Trainer ist und der ja die Bundesliga auch kennt aus Köln und aus Dortmund, wobei der BVB war jetzt kein so erfolgreiches Kapitel für ihn.
Ja, aber da steht natürlich auch der Hashtag Feuerwehrmann mit dran, ne? Wenn man das überhaupt noch bemühen sollte, dieses Wort. Aber
darum geht es ja nur noch, ne? Ja, also das Worst-Case-Szenario verhindern irgendwie.
Genau, Worst-Case-Szenario ist, dass sie es schaffen und am Ende dann mit ihm weitermachen müssen. Nein, Spaß. Ich habe da ehrlich gesagt gar keine richtige Meinung zu. Also nicht zu Stöger noch zu. Also ich würde mal sagen, gefühlt wäre Stefan Kunz eine Lösung, die man auch mittelfristig anstreben könnte. Aber Peter Stöger, ich habe da nur gelesen, dass er auch aufgrund seiner Menschenfängerqualitäten da im Gespräch ist, um eben da die Kabine, die Mannschaft mitzunehmen. Aber noch einmal, ich glaube auch, dass es beim VfL Bochum schon relativ nah am Maximum ist. Also, dass da gar nicht mehr so viel rauszuholen ist. Ich sehe da die Konkurrenz, was den Kader angeht, halt auch schon ein bisschen stärker. Also im VfL Wolfsburg ganz generell, klar. Aber auch den Kölner Kader sehe ich stärker und ich sehe den Mainzer Kader auch
der
stärker.
Der Wieselke hat sich heute wieder den Fuß gebrochen.
Stimmt, ja.
Ja,
aufatmen aber, in Köln. Nein, Spaß.
Das ist gemein. Aber bei Stefan Kunz, der hat ja noch nie eine Bundesligamannschaft, also zumindest keine in der ersten Liga trainiert. Da frage ich mich, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht und vielleicht werden wir ja, nachdem jetzt die Folge gleich veröffentlicht wird, dann auch schon eines Besseren belehrt, keine Ahnung. Aber Stefan Kunz, vielleicht sagt er sich auch, ja, okay, Bochum war schön und gut, aber das ist unter meinem Niveau. Mhm. Das ist jetzt mal eine steile These, weil der war sehr erfolgreich mit der U21 und ist ja auch als Hansi Flick als Bundestrainer geschasst wurde, auch zumindest im erweiterten Kandidatenkreis für den Bundestrainerjob gewesen. Dann war er türkischer Nationaltrainer. Vielleicht fühlt er sich zu höherem berufen als dann irgendwie Abstiegskampf mit Bochum. Und da kann es ja auch vielleicht nicht so laufen, wie sich das der VfL wünscht und wie er es sich dann sicherlich als Ex-Bochumer auch wünschen würde. Vielleicht ist das auch nicht sein Niveau, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen provokant.
Wenn Kaiserslautern Friedhelm Funkel verpflichtet, glaubst du, dass Peter Neururer nochmal eine Option wäre?
Nein, natürlich nicht.
Okay. Ja, ich wollte ja nur Peter gefragt Neururer, haben.
Peter Neururer war, ich habe das Spiel Karlsruhe St. Pauli bei Sport 1 gesehen. Peter Neururer war Sport 1-Experte. War ganz unterhaltsam. Der kokettiert ja gerne damit, ne, dass er noch zur Verfügung stünde. Habe ich jetzt aber auch lange nicht mehr gelesen, aber ich glaube, der ist raus. Also okay. Wirklich raus.
Raus.
Ja. Der ist raus, genau. Und der VfL Bochum, ich meine, jeder hat ja von uns irgendwie eine emotionale Bindung zu allen der 18 Erstligisten, positiv oder negativ. Also meine emotionale Bindung oder meine Verbindung, so ist es richtig, meine Verbindung zum VfL Bochum ist durchweg positiv, ja. Was auch schon alleine am Stadion liegt, weil ich das unfassbar schön finde. So herrlich, 70er-Jahre-mäßig, auch mitten in der Stadt, tolle Stimmung. Das muss gar nicht immer ausverkauft sein, da reichen auch manchmal 18.000, 19.000 Zuschauer, um da eine tolle Atmosphäre zu erzeugen. Und allein deshalb würde ich mir wünschen, dass der VfL Bochum drin bleibt.
Definitiv. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie in diesem Stadion gewesen, aber ich möchte da gerne mal hin. Und ich würde das dem VfL Bochum definitiv auch wünschen. Ich finde, das ist ein sehr sympathischer Verein. Und das müssen wir ja nicht diese Woche machen, aber ich wollte das ganz gerne mal anschieben, weil ich habe das neulich mit einer Freundin gespielt. Und zwar das Spiel die drei Lieblings, ich glaube, vielleicht haben wir es sogar schon mal gespielt, aber ich möchte es ganz gerne nochmal machen. Ich nehme das mal mit für Instagram. Die drei Lieblingsstadionhymnen aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga von Michael Augustin und von Fabian Wittke. Lass uns das mal aufschreiben für nächste Woche. Und wir nehmen eure drei auch ganz gerne mit auf.
Kann also, ich dir, glaube ich, jetzt schon sagen.
Ja, also, oder wollen wir noch warten? Wir können ja gerne unsere Zuhörenden mit einbinden, die ja vielleicht auch ein paar Hymnen zum Besten geben können. Und zwar, indem wir mal abfragen über Instagram die drei Besten. Wenn du willst, kannst du aber auch jetzt schon deine drei Besten und ich mache nächste Woche meine drei Besten.
Nee, dann lass uns das nächste Woche machen. Ja? Ich finde das gut. Ja? Also das ist doch gut. Da kann ja auch jeder was zu beitragen. Da hat ja jeder eine Meinung.
Ja. Aber ich habe jetzt schon mal so ein bisschen nach Bochum vielleicht etwas gespoilert, aber naja, vielleicht, aber auch nur vielleicht.
Das ist auf jeden Fall ein großer Moment. Also wenn Herbert Grönemeyer da Bochum singt, das ist schon toll. Also vielleicht wäre das sogar in meiner Top 3 dabei. Aber dazu dann mehr nächste Woche. Jetzt vielleicht, ja, bei mir hätte es auch was mit einem Stadion zu tun. Also ich will jetzt versuchen, eine tolle Überleitung zur Kultrubrik hinzukriegen. Habe ich, glaube ich, nicht geschafft, aber wärst du trotzdem bereit?
Ja, ich bin bereit, wirklich. Also wenn ich jetzt, wann dann?
Ich auch.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich fange gerne an, weil es noch so an das Stadionthema anschließt. Ja, das Westfalenstadion ist 50 geworden. Oder wie die BVB-Fans sagen, der Signal Iduna Park.
Ja.
Ich glaube, die sagen eher Westfalenstadion, ne?
Hab ich auch ein Gefühl.
Ich habe einen Artikel gelesen über die größten Momente im Westfalenstadion in all den Jahren. Da hat, ich muss gerade mal diesen Artikel suchen, hier habe ich ihn, der SID, der Sportinformationsdienst, die Topspiele zusammengetragen, ging los mit einem Spiel am 2. April 1974. Ich will sie nicht alle nennen, aber ich will dir zumindest mal ein paar dieser Spiele vorlesen. Und ich werde immer ein Wort weglassen an einer entscheidenden Stelle. Und du sollst dann sagen, welches Wort da fehlt.
Okay.
Also es geht los mit dem 6. November 1982 gegen Arminia Bielefeld. 11:1. Nach einem 1:1 zur Pause spielt der BVB eine denkwürdige zweite Hälfte. 10 weitere Male reißt es die Anhänger jubelnd von ihren Sitzen. Die Dortmunder zerlegen den Gegner aus Ostwestfalen und feiern den bis heute ... Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte.
Höchsten Sieg.
Richtig, das stimmt. Die Rettung vor der Rettung. 19. Mai 1986 gegen Fortuna Köln, 3:1. Dortmund steht vor dem Abstieg in die zweite Bundesliga. Nach einem 0:2 im Hinspiel der Relegation braucht der BVB mindestens 2 Tore, doch es sieht schlecht aus. Kurz vor Schluss steht es nur 2:1. Der Abstieg naht, aber in der letzten Minute rettet sich der BVB dank doch noch ins Entscheidungsspiel. Wer hat da getroffen und ist seitdem eine Legende?
86?
Ja, ich weiß, das war 2 Jahre nach deiner Geburt, aber den Namen kann man kennen, weil er Kult ist. Wenn ich seinen Spitznamen sage, dann...
Nobby Dicke.
Nee, die Kobra.
Ah, okay. Wegmann, oder?
Jürgen Wegmann, die Kobra, genau.
Ja, ja, okay.
Und es gab damals noch Entscheidungsspiele, dann ein drittes Spiel. Und das hat Dortmund in Düsseldorf 8:0 gewonnen. Auch deshalb, weil bei Fortuna Köln vorher ganz, ganz viele Spieler krank waren und die ja dann nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren.
Ja, okay.
So, dann habe ich noch, noch 2. Ja. Das Wunder von Dortmund, 9. April 2013, gegen den... Und da lasse ich mal den Namen weg. Im Viertelfinale der Champions League, 3:2, steht das Team von Jürgen Klopp mit dem Rücken zur Wand. Nach einem 0:0 im Hinspiel. Weißt du schon, den Gegner?
Malaga.
Ja, richtig, der FC Malaga. Ja, danach ging es bis ins Finale und da verlor der BVB gegen die Bayern.
Aber da muss ich noch eine Geschichte zu erzählen, das war wirklich der Hammer. Ich habe das damals mit meinem Kumpel Oke gesehen. Und der
Oke Göttlich?
Mit meinem Kumpel Oke Göttlich, genau. Aber es war trotzdem ein himmlischer Abend. Und zwar haben wir das bei so einem Griechen gesehen. Und der Grieche, der war gleichzeitig irgendwie auch Trainer bei Eintracht Norderstedt und seine Söhne haben da auch gespielt im Jugendbereich. Und die hatten irgendwie so eine griechische Schenke und seine Frau hat da irgendwie dann so frisch gezapftes Bier ausgeschenkt. Und die hatten dann halt auch immer so ein jeweiliges Abo für die jeweilige Champions League, also damit will ich sagen, mal war es halt dies, mal war es halt das und naja, auf jeden Fall war das halt wirklich so ein Spiel für die Geschichtsbücher und der war mit allem immer so ein bisschen auch penibel, also wollte schon alles ordentlich haben und klar, man möchte natürlich auch nicht, dass da dann irgendwie die Fußballfans über Tische und Stühle gehen und über Bänke, aber genau das ist passiert, also wirklich, als dann Santana dieses Tor machte und den Ball da über die Linie drückte, wo wir auch heute sagen würden, naja, ob das jetzt mit einem Video Assistant Referee und mit kalibrierten Linien tatsächlich so auch heute noch zustande gekommen wäre, sei dahingestellt. Aber es sind wirklich alle geschlossen, inklusive seiner, über Tische und Stühle gegangen, standen auf den Bänken, standen auf den Tischen, die Hängelampen über den Tischen kreisten wie Propeller umher. Es war wirklich ein kompletter Ausnahmezustand. Und gefühlt hatten irgendwie alle Fußballfans diesen Laden innerhalb von kürzester Zeit gefühlt an den Grundfesten gepackt und in Einzelteile zerlegt. Also es war schon wirklich sehr besonders. Hast du es damals auch irgendwo gesehen?
Ja, habe ich. Ich weiß aber nicht mehr wo. Also Felipe Santana habe ich auch noch genau vor Augen. Aber ich habe es gesehen, aber keine Ahnung. Ob zu Hause alleine auf dem Sofa in der Kneipe bei der Arbeit, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung.
Okay. Es war wirklich sehr besonders. Auch schon wieder 11 Jahre her, ne?
Das Spiel, das jetzt kommt, das habe ich im Radio gehört. Der Kollaps, 25. November 2017 gegen Schalke 04.
4 Jan Kollaps? 4.
Nee, der okay. Kollaps, nicht okay. Jan Kollaps. Die Schwarz-Gelben führen im Revierderby zu Pause 4:0. Alles sieht nach einer Machtdemonstration aus. Es gehe nur noch darum, die zweite Halbzeit zu gewinnen, sagt Domenico Tedesco seinen 45 Minuten lang gedemütigten Schalkern. Anschließend wendet sich das Blatt. Der BVB steht völlig neben sich und muss kurz vor Ende der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Wenige Wochen später muss Trainer gehen. Wer war Trainer beim BVB? Wer musste wenige Wochen später gehen?
Lucien Favre.
Nein, Peter Bosch.
Ah, okay. Peter Bosch.
Ja, oder Boss, sagen einige auch. Ja. Auf jeden Fall war er nicht mehr Chef, das weiß ich. So, und jetzt eins noch. Du kannst dir vielleicht denken, welches. Auch das war ein denkwürdiger Nachmittag im Westfalenstadion, noch gar nicht so lange her. Das Trauma, 27. Mai 2023 gegen den FSV Mainz 05, 2:2. Der BVB kann mit einem Sieg die erste Meisterschaft seit 2012 feiern. Nach einem verschossenen Elfmeter und 0:2 Rückstand kommen die Dortmunder zwar noch zum Ausgleich, kurz darauf ist allerdings Schluss, weil zeitgleich Bayern München beim
FC Köln
genau gewinnt verpassen die Schwarz-Gelben den Titel doch noch dramatisch, die Tränen fließen zahlreich. So, das waren ein paar legendäre Momente, fröhlich und nicht so fröhlich, im Dortmunder Westfalenstadion. Welche Momente hast du für mich ausgesucht?
Du kannst ja beinahe genauso schön vorlesen, beinahe genauso ist auch geil, aber du kannst ja beinahe so schön vorlesen wie Jan Böhmermann. Das hast du sehr schön gemacht, das hat mir sehr gefallen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank dafür. Ich habe zwei kleine Sachen. Zum einen möchte ich dich, wie ich vorhin gesagt habe, dich wirklich darauf festnageln, wer jetzt am Ende der Saison aufsteigt. Also die ersten drei Plätze möchte ich jetzt von dir haben und ich möchte auch die letzten drei aus der Bundesliga haben. Heute nagel ich dich mal fest. Fang mal mit der zweiten Liga an und ich habe auch gleich noch ein richtiges da, ein überrascht den anderen.
Ja, ich habe jetzt die Restprogramme noch nicht alle übereinander gelegt und habe auch noch nicht den Kicker-Tabellenrechner durchgespielt. Aber vorne in der zweiten Liga wird sich an der Reihenfolge nichts ändern. St. Pauli vor Kiel vor Düsseldorf. Und dann wolltest du die letzten drei der ersten Liga haben?
Ja.
Ich sag einfach mal alles so ohne Begründung, ne?
Ja, genau. Ich
habe mir über die letzten drei der ersten Liga noch keine Gedanken gemacht. Mache ich mal schnell. Ich glaube, Mainz 05, wie es immer so die Art von Mainz 05 ist, Bo Svensson hat das auch geschafft, eine unfassbare Aufholjagd. Bo Henriksen wird das auch schaffen. Ja. Ich glaube, dass der VfL Bochum 16. wird und dass der 1. FC Köln 17. bleibt und dass ja Darmstadt, klar, 18. wird.
Also Darmstadt, ich fange mal oben an, sehe ich genauso. Ich gehe, glaube ich, leider, auch wirklich leider, tut mir total weh, beim 1. FC Köln mit, Köln oder Bochum. Ich würde auch eher zu Köln tendieren und würde mich irgendwie auch nicht wundern, wenn der VfL Wolfsburg noch auf den Relegationsplatz rutscht. Kann auch noch alles passieren. Werder wird es nicht und Werder kann echt froh sein, dass sie rechtzeitig die Punkte geholt haben. Und unten gehe ich da auch mit. Das ist natürlich auch ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedanken. St. Pauli, Holstein und ach, eigentlich ist es mir egal, wer auf Rang 3 ist. Aber von mir aus kann es auch Düsseldorf sein. Nein, ich will jetzt nicht so gehässig sein. Aber ich glaube, um realistisch zu sein mit dem Restprogramm etc. pp. Wie gesagt, der HSV spielt ja auch noch gegen Holstein und gegen St. Pauli. Klar, auch zu Hause. Können sie auch ordentlich was aufholen. Ich glaube aber irgendwie nicht dran. Und möchte es auch noch begründen mit einem kleinen Satz. Und zwar, ich glaube, entscheidend wird sein, wie die Mannschaften, die Gegner, damit meine ich St. Pauli und auch Holstein Kiel, beim HSV im Volksparkstadion auftreten werden. Entweder beflügelt dich noch einmal mehr diese Kulisse oder sie flößt dir Respekt ein. Ich möchte eigentlich davon ausgehen, bin mir eigentlich sicher, dass wenn man ohne dieses Stadion 10-mal gegeneinander spielte, also St. Pauli und Holstein, dann würde ich bei beiden sagen, gewinnt 7-mal St. Pauli und Holstein gegen den HSV, weil sie einfach spielerisch besser sind. Aber wie gesagt, das kommt halt trotzdem dann immer auf diesen jeweiligen Moment drauf an. Und der ist logischerweise auch vom Surrounding abhängig.
Es kann ja sein, dass St. Pauli am 32. Spieltag beim HSV gar keine Punkte mehr braucht, um aufzusteigen. Mag ja auch sein. Das wäre dann wieder vielleicht ein Vorteil für den HSV oder ganz sicher. Vielleicht werden die St. Paulianer dann auch so ähnlich wie Werder Bremen 2004 etwas angeschlagen sein. Keine Ahnung. Es kann so viel passieren. Und deswegen mögen wir diesen Sport ja so gerne. Aber ich habe dir jetzt meine Prognose gesagt. Willst du von mir noch wissen, wer deutscher Meister wird? Das ist ja der wichtigste Titel, der jedes Jahr vergeben wird.
Das stimmt. Ja, hau doch mal gerne raus. Und dann würde ich mit dir noch ein kleines Wer bin ich spielen. Wer wird deutscher Meister?
Feier 04 Leverkusen.
Okay, das ist ja witzig, weil wir spielen jetzt ein kleines Wer bin ich? Und zwar Spieler, die mal für den FC Arsenal gespielt haben. Du bist ja die All-Time-Legend in diesem Spiel. Man kann es ja mittlerweile auch mit deinem Konterfei, mit deinem Gesicht kaufen, überall, wo Spiele zu verkaufen sind, in Buchhandlungen, die man mal gerne mit auf Zugfahrten oder in den Flieger nimmt. Das große Wer bin ich? Michael Augustin Legend Edition. Also, wer bin ich? Ich spielte mal für den FC Arsenal.
So, warte, kurze Frage. Sind das alles Deutsche oder sind das Querbeet-Spieler aller Nationen?
Das wirst du gleich rausfinden. Also, ich bin auf jeden Fall ein Deutscher. Ich wurde geboren in Bietigheim-Bissing. Ich spielte während meiner Karriere...
Serge Gnabry.
Nein.
Nee, der ist in Stuttgart geboren, glaube ich, ne?
B. Stuttgart 2 ist aber schon mal nicht schlecht. Außerdem spielte ich 233 Mal für Bayer Leverkusen. Ich machte auch 9 Länderspiele, by the way. Dann spielte ich 101 Mal für den FC Arsenal. Und inzwischen spiele ich für Fulham. VfB Stuttgart 2.
Bayer Leverkusen. gleich am Anfang. Also der ist noch aktiv, spielt beim FC Fulham.
Spielt beim FC Fulham. Macht 9
Länderspiele für... Wie bitte?
Genau, macht 9 Länderspiele für Deutschland.
War beim FC Arsenal. Wahrscheinlich wissen alle da draußen Bescheid und ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Du stehst total auf dem Schlauch. Ich kann dir höchstens vielleicht noch verraten, dass ich kein Feldspieler bin.
Ach so, ach, Bernd Leno.
Ja. Natürlich, ich bin Bernd Leno.
Bernd Leno läuft komplett unterm Radar. Ne? Das ist auch so egal, ob der bei der Nationalmannschaft dabei ist, als dritter oder vierter Keeper. Aber der spielt beim FC Arsenal. Du hast vollkommen recht, ja klar.
Ich lief nicht unter dem Radar. Ich spielte in einer großen Zeit beim FC Arsenal. Ich war ein Mittelfeldspieler, dazu noch ein sehr erfolgreicher. Ich wurde geboren am 29. Oktober 1973 in Reims. Wie du weißt, Reims geschrieben. Ich bin ein französischer Spieler.
Robert Pires.
Guck mal, und da ist Michael Augustin wieder da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Comeback des Jahres wird Ihnen präsentiert von Michael Augustin. Genau, ich bin Robert Pires. Olympique Marseille, dann Arsenal, Villarreal, Aston Villa, FC Goa. Wo ist denn Goa? FC Goa ist die
Betriebsmannschaft von der... Das ist in Indien.
Techno-Kneipe. Ist das wirklich so?
Goa ist in Indien, ja klar.
Okay, wusste ich nicht, dass er nochmal nach Indien gegangen ist. Aber in der Tat hast du wahrscheinlich recht. So, dann gucken wir mal auf diesen Spieler. Pass mal auf, hier. Ich wurde in Bad Hersfeld geboren. Bin 1,84 Meter groß und spielte während meiner Karriere beim FC Everton, bei Sampdoria Genua, beim FC Valencia.
Ja, ich weiß, Shkodra Mustavi.
Und dann beim FC Arsenal. Ich machte auch 20 Länderspiele und 2 Treffer erzielte ich dabei. Mein Name ist Shkodran Mustafi. Sehr, sehr richtig.
Shkodran. War beim HSV auch mal.
War auch mal beim HSV, stimmt.
Ja, hast du recht. Aber nicht bei den Profis.
Ich machte während meiner Karriere zwischen, Achtung, 1995 und 2006. 1995 und 2006. 315 Spiele für den FC Arsenal, schoss dabei 87 Tore.
Und bin Holländer.
Ich bin ein Holländer, aber kein Fliegender, weil ich auch Flugangst hatte.
Dennis Bergkamp.
Und deshalb häufig bei internationalen Auswärtsspielen nicht mit dabei war. Das ist richtig. Dennis Bergkamp. Hast du lecker, lecker, sehr gut gelöst. Ist richtig. Kannst du noch einen? Du kannst noch einen, ne?
Ich kann noch einen.
Pass mal auf hier, dann haben wir doch diesen Spieler. Mal gucken, ob du auf den kommst. Ich wurde geboren am 27. September 1992. Ich würde sagen, ich bin eher ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich spielte während meiner Karriere unter anderem beim FC Basel, bei Borussia Mönchengladbach
und dann ging es
zum FC Arsenal. Ja, das ist richtig. Mein Name ist Granit Xhaka. Ich heiße mit dem zweiten Namen Laurent. Mit dem ersten nicht, aber mit dem zweiten. Mit dem Nachnamen okay. Auch nicht. Geboren wurde ich am 22. September 1970. Auch ich war ein französischer Nationalspieler. 63 Mal lief ich auf für die Equipe Tricolore. Ich wurde Weltmeister 1998 und gewann den Europameistertitel in Belgien und den Niederlanden. Während meiner Karriere spielte ich natürlich für den FC Arsenal, sonst hätte ich in diesem Quiz nichts verloren. Davor spielte ich 222 Mal für Monaco. Dann ging es, wie gesagt, zum FC Arsenal, danach 2000 bis 2001 zum FC Barcelona. Und im Anschluss noch einmal für 3 Jahre zwischen 2001 und 2004 zum FC Chelsea.
Das Geburtsjahr 1970?
1970. Ich würde sagen, mein Nachname macht mich kleiner, als ich eigentlich bin.
Ach, Emmanuel Petit.
Richtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm, ich habe noch 2. Ich habe noch 2. So, wir gucken auf mich und gehen auch noch ein bisschen weiter zurück. Ich wurde geboren 1963, 60. Also, das heißt, ich bin schon ein bisschen älter. Ich spielte während meiner Karriere, ich spielte wirklich lange. Also unter anderem in Peterborough United 1982 bis 1984. Dann ging ich von 1984 an.
War ich Torhüter?
Du warst Torhüter, aber in jedem Fall auf ein Seemann.
Ja, David Seaman.
Das ist richtig. Woher weißt du das?
Ja, also.
Die Legende, ne? Von 1990 bis 2003, 405 ja. Spiele für den FC Arsenal. Weißt du auch noch, wo er danach noch kurz hingewechselt ist für 19 Spiele?
Nee, weiß ich nicht.
Noch kurzer Abstecher in Richtung Manchester City. Das ist dann meistens so, das sollte man dann eigentlich nicht machen, ne? Das ist so wie bei Peter Cech, der dann ja auch nochmal gewechselt ist, aber letzter, ich habe noch einen letzten. Für mich gibt es einen wunderbaren Song. Nicht der Song, den momentan alle im Kopf haben, sondern ein Song, der schon ein bisschen älter ist. Denn ich bin auch schon inzwischen ein bisschen älter. Und zwar wurde ich 1976 in Dakar im Senegal geboren. Ich spielte für Cannes, für Mailand und natürlich auch für den FC Arsenal. Danach für Juventus Turin, Inter Mailand und Manchester City. 107 Mal für Frankreich, 6 Treffer. Who comes from Senegal and plays for Arsenal.
Das singen Patrick Vieira.
Und singen dann Patrick Vieira. Oh, ganz genau. Sie singen nicht Wacker Wacker, wie für aktuell Kai Havertz, ne?
Oder für Peter Stöger bei Admira Wacker Mödling.
Genau, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Shakira raufpacken auf die Anschluss-Playlist. Und genau, was heißt das nochmal? 60 Million down the drain. Kai Havertz scores again, ne? Also 60 Millionen in den Sand gesetzt, aber Kai Havertz trifft trotzdem für den FC Arsenal. Das ist momentan die Hymne für ihn. Und Wacker Wacker muss auf die Anschluss-Playlist für, genau, Kevin, hätte ich fast gesagt, Peter Stöger. Das hast du sehr gut gemacht, Auge. Und es macht irgendwie auch Spaß. Macht Spaß, es dir zu erzählen. Und ich bin genauso wie Pina und alle anderen Anschlussfans davon wirklich sehr beeindruckt, wie du das einfach so kannst. Ich glaube, ich würde da noch mehr im Leben.
Schlimm, dass man
stochern.
Sich solche Dinge ja. merken kann, ne? Aber andere Dinge dann nicht merken kann, ne? Also das ist Inselwissen, das dir im Alltag aber auch nicht so viel bringt.
Ja. Aber hier, ja. Das ist ja auch ein Stück weit Alltag. Oder beziehungsweise hier kann man ja dem Alltag entfliehen.
Apropos
dem Alltag.
Das hier ist die entfliehen. Insel der Glückseligkeit. Für mich ist das immer eine ganz tolle Therapiestunde und auch ja, so eine Art Kur. Wie so ein Saunabesuch. Man macht sich so richtig blank.
Ja, genau. Und, auf weitere Bilder verzichten wir. Aber wir könnten noch ein aufgießen, so wie in eine Tasse. Da kann man ja auch manchmal ein aufgießen, zum Beispiel einen schönen Tee, wenn man erkältet ist, oder einen schönen Kaffee morgens, wenn man aufgestanden ist, oder am Wochenende, wenn man einfach mal sagt, ach komm, heute gönne ich mir was. Und für dieses Gefäß haben wir diesen Podcast, denn dieser Podcast ist auch das richtige Gefäß, um dieses Gefäß zu bewerben. Ihr habt euch um die Anstoßtasse bemüht und wir haben tatsächlich noch eine im Schrank. Viele hätten das gar nicht mehr für möglich gehalten. Und wir haben gesagt, um diese Anstoßtasse zu bekommen, sollen wir gemeinsam noch etwas Gutes tun. Und zwar wollen wir Helping Tessie unterstützen. Wir haben Helping Tessie auch nochmal verlinkt bei uns auf Instagram. Helping Tessie setzt sich für ein Waisenhaus ein und für Kinder. Und bei einer Mindestspende von 1 Euro und bei einem Screenshot, den ihr an uns sendet, über unseren Instagram-Account, einfach über die Nachrichten, also 1 Euro spenden, dann landet ihr mit eurem Namen in einem Topf und nach der Saison, also falls ihr euch überhaupt für diese Tasse interessiert, greifen wir in diesen Lostopf, werden den vielleicht auch nochmal mit einem kleinen Video versehen und dann auch noch bei Instagram posten, sodass ihr auch seht, dass alles mit rechten Dingen zugeht, aber da, glaube ich, vertrauen wir uns. Und wer dann gezogen wird, also der oder diejenige, bekommt diese Anstoßtasse. Also, ihr spendet mindestens 1 Euro, schickt einen Screenshot an anstoß-podcast über Instagram und dann landet ihr mit eurem Namen im Lostopf. Und ich habe es die vergangenen Folgen auch schon gesagt, also ihr werdet nicht höher gerankt, wenn ihr mehr spendet, aber ist ja völlig klar, mehr Spenden sind auch willkommen und ich kann mal so einen Mini-Einblick geben. Also, es sind auch schon viele Spenden eingegangen, teilweise auch mit deutlich mehr, teilweise auch mit dem Mindestbetrag. Wir freuen uns über jeden Betrag und das soll gar keine Aufforderung sein, mehr zu spenden oder weniger zu spenden. Aber wenn ihr Bock habt auf diese Tasse, lasst uns was gemeinsam tun. Wir machen aus Helping Tessie Helping Tassie.
Das hast du sehr schön erklärt. Ich habe dennoch zwei Fragen. Oder eine ist es, ja? Ist die Tasse match-worn? Also man kennt das ja von Trikots. Hast du schon daraus getrunken oder hat möglicherweise bei einer Party irgendjemand schon mal reingeascht?
Also sie steht tatsächlich bei mir im Schrank. Ich kann nicht sagen, dass ich da noch nie draus getrunken habe. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass sie nicht mehr in use ist, also nicht mehr in der Nutzung ist, sondern sie steht quasi out of reach. Also so, dass man sagen kann, und natürlich kommt sie auch. Vielleicht legen wir auch nochmal eine kleine Geschichte mit bei. Also auf jeden Fall der oder diejenige, die wird sich in jedem Fall darüber freuen. Vielleicht bekommt ihr auch noch die Chronik aus 60 Jahren Anschluss dazu oder was es da halt noch alles so gibt. Die besten Jokes von Michael Augustin live eingelesen oder die größten Stimmimitationen von Micky Beisenherz. Also vielleicht bekommt ihr irgendwie sowas noch on top. Also da könnt ihr euch auf vieles freuen.
So, und ich muss jetzt noch, das ist kein Witz, noch ganz viele Tassen abwaschen und Teller, ja, und auch andere Dinge. Schüsseln, Messer, Gabel, Löffel. Die Geschirrspülmaschine ist kaputt. Echt? Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit. Beim ersten Mal hatte ich schon ein Techniker-Date und habe dann aufgrund irgendwelcher Tastenkombinationen, die ich zufällig gedrückt habe, noch dafür sorgen können, dass das Ding wieder anläuft. Das war so vor anderthalb Wochen und jetzt ist das Scheißding wieder kaputt und ich habe schon alles ausgeräumt und es steht in der Spüle so ein riesengroßer Berg. Also da passt keine Tasse mehr in die Spüle. Muss ich gleich alles noch abwaschen. So,
das ist ärgerlich.
Ja, also wenn ihr Tipps habt, wie man Spülmaschinen heil macht, so Steuerung Alt entfernen für Spülmaschinen, immer her damit. Das Gerät ist von Neff. Ja. Aber mehr weiß ich über die Spülmaschine auch nicht. Also außer das, was in der Bedienungsanleitung steht. Aber da stehen drei Seiten alleine, auf denen man lesen kann, was man machen muss, wenn folgende Fehlermeldung erscheint. Aber für meinen Problemfall ist der Tipp, Stecker rausziehen und 2 Minuten warten. Ja, super. Auf die Idee wäre ich auch von selber gekommen.
Wenn man Neff anders schreiben würde, dann wäre es ja die Abkürzung für Nathan. Also ist ja quasi eure Maschine von Nathan Teller, oder?
Ja.
Aber besser wird es jetzt auch nicht mehr, oder?
Glückwunsch zur Meisterschaft. Ja. Ich habe zu tun. Ich muss sozusagen spülen. Und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Ich bin am Wochenende bei St. Pauli gegen Elversberg. Und Fabian hat noch alle Tassen im Schrank. Das können wir mitnehmen.
Also, ich bin bei Holstein gegen Osnabrück.
Ach ja.
Ist ja völlig klar.
Bei mir habe ich verankert, Holstein spielt beim HSV. Nee. Haben wir ja vorhin schon geklärt, dass das Spiel erst später stattfindet. Holstein gegen Osnabrück. Mein allererstes Spiel, ich will gar nicht abschweifen, im Kieler Holstein-Stadion, lange, lange her, da waren wir noch in den Nullerjahren, war Holstein-Kiel gegen den VfL Osnabrück. Es war ein Spiel in der damaligen Regionalliga. Ist eine Weile her.
Hat Marc Haider da noch bei Osnabrück oder schon bei Holstein-Kiel gespielt?
Nee, weder noch. Also der war, glaube ich, noch ganz woanders. Frank Wolf hat da gespielt, der früher mal bei St. Pauli war. Olaf Habermann war bei Holstein Kiel in der Abwehr. Olaf, der Vorname, ist das richtig? Trainer war Lorko, Michael Lorkowski.
Kai Wenschlag, hat der gespielt?
Boah, weiß ich nicht. Da weiß muss ich nicht. Jetzt auf fußballdaten.de okay. gehen. Ja. Das lösen wir dann in der kommenden Folge auf, aber wahrscheinlich nie. Zumindest heute
und
nicht.
Eure mehr. Drei Torhymnen gibt es auch noch. Wie gesagt, wen packst du noch auf die Anschluss-Playlist?
Ich wollte irgendwas von Herbert Grönemeyer. Ich weiß gerade nicht, was schon drauf ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Aber egal. Grönemeyer wegen Bochum und weil ich das Stadion mag und weil wir auch schon so ein bisschen über Stadionhymnen fabuliert haben. Herbert Grönemeyer, irgendwas von Grönemeyer. Ich guck mal. Irgendwas von Grönemeyer wird nachher auf die Liste gepackt.
Okay, euch eine schöne Woche.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.